Das könnte lange dauern, wenn das vollständig werden sollte. Ich freue mich, hier zu sein, wieder in eurer Gemeinde. Das verbindet viele, viele Erinnerungen über viele Jahre. Und wenn ich die erzählen würde, dann wäre es Nachmittag. Ja, das beginnt mit Jugendgruppenzeiten, Besuche in den 70er Jahren und viele, viele Samstagsschulungen, die hier auch stattgefunden haben, und andere Besuche und wieder Menschen zu sehen, ja, die wir kennen. Schön, hier zu sein. Ich bringe Grüße mit von der Bundesleitung. Immer wenn ich in Gemeinden bin, auch möchte ich das auch ausdrücklich sagen. Wir denken an die Gemeinde, wir beten für die Gemeinden oft in unseren Sitzungen. Auch aus unserer Gemeinde in Basel, wo wir ein- und ausgehen, Margrit und ich. Ganz herzliche Grüße. Uns verbindet etwas, das habe ich sofort gedacht, als Heinz mir geschrieben hatte, dass ihr bei Alpha unterwegs seid. Das sind wir auch eben gerade jetzt. Die ersten Abende haben schon stattgefunden, auch mit einer anderen Gemeinde zusammen. Und bei uns ja in der Schweiz heißt das Alpha Life, ja, aber ist dasselbe Konzept. Und das ist auch ein bisschen Anliegen und Hintergrund der Predigt, hier so etwas wie von Gottes Wort her auch Rückenwind dafür uns schenken zu lassen. Das ist das Anliegen heute. Ich beginne mit einer kleinen persönlichen Geschichte der letzten Woche, die dann auch so mit in die Predigt hinein mich bewegt hat. Margrit und ich hatten noch ein paar Urlaubstage. Wir sind in den Schweizer Alpen bei schönstem Wetter, noch einmal so richtig herrliche Herbsttage, gewandert während einigen Tagen, kalt, aber voll Sonnenschein, einfach genossen. Und am Donnerstag, das war so unser letzter Wandertag, da sind wir in ein ganz wildes, abgelegenes Tal hineingewandert und beim Mittagessen, da wo wir dann saßen, unseren Picknick gegessen haben, habe ich die Wanderkarte dann so angeschaut und Margrit gesagt, schau, jetzt sind wir hier gerade ganz am Rand der Karte. Das, ja. Also wenn wir jetzt noch 100 Meter weiter wandern, dann sind wir aus der Karte rausgewandert. Das, ja. Jetzt weiß ich nicht, heute im Zeitalter von Navigationsgeräten, ob das überhaupt noch lustig ist. Ja, aber ich weiß euch nicht, wie es euch geht, wenn ihr aus der Karte hinaus wandert oder euch bewegt oder fahrt. Ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder eben auch wandernd in den Bergen, das Terrain nicht kenne und aus der Karte hinaus wandere, dann wird es für mich irgendwie ungemütlich. Ich weiß aber, es gibt Leute, die laufen dann zur Höchstform auf. Also ja, dann wird's erst richtig spannend. Das könnte der Titel der Predigt heute sein. Aus der Karte hinaus wandern. Es gibt ein Buch, ein englischsprachiges, von einem kanadischen Gemeindeleiter und Missionar, Thomas Bandy, der hat dem Buch diesen Titel gegeben, Moving off the Map, aus der Karte hinaus wandern. Und das ist ein Titel, der mich bewegt, seit ich das vor 10 oder mehr Jahren das Buch gelesen habe, weil er braucht das Bild für christliche Gemeinde, für Kirche. Und er sagt, wir sind dabei, aus der Karte hinaus zu wandern. Und das hat mehrere so Ebenen. Das eine ist, und das ist seine Hauptthese des Buches, in unserer westlichen Kultur, für ihn in Kanada, für uns in Europa auch, Jahrhunderte, für Europa 1500 Jahre, christliche Kultur schmilzt weg. Wir bewegen uns aus einer vertrauten Landkarte einer christlichen Kultur hinaus, in dem, was man eine nachchristliche oder postchristliche Kultur nennt. Und wie gesagt, manche mögen das und manche überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das irritiert. Ja, aber wir wandern unaufhaltsam hinaus aus der bekannten Landkarte. Und ich denke, wenn wir jetzt eine Runde machen würden mit Erzählungen, Erfahrungen, Anekdoten, hätten wir alle so unsere kleinen Geschichten. Wir haben so unsere Familienanekdote dazu. Unsere Tochter, die Älteste, das ist schon eine Weile zurück, als sie studierte, hat in einer Buchhandlung gejobbt, um etwas Geld zu verdienen in Basel. Und sie kommt vor Weihnachten dann einmal zurück und sagt, jetzt möchte ich mal hören, was geschehen ist. Da kam eine Frau in die Buchhandlung im Dezember und sie klaubt da einen Zettel aus der Tasche und macht ihn auf. Sie müsste dafür jemand ein Buch haben, das jemand sich wünscht, und liest vor, die Bibel. Das, ja. Unsere Claudia hat gesagt, Dialekt und Aussehen, das muss jemand von hier gewesen sein, nicht irgendjemand aus fernen Ländern, andere Religion. Ja. Und dann sagt Claudia, das war in der Phase, als diese neuen Testamente überall günstig abgegeben wurden, das Neue. Manche erinnern sich vermutlich. Und in der Buchhandlung, eine säkulare Buchhandlung, war auch ein großer Korb vor Weihnachten, das Neue. Ja. Und dann sagte Claudia, also hier haben wir das Neue, ist Aktion, aber ich kann Ihnen gerne auch eine ganze Reihe anderen Bibeln holen, wir haben ein breites Sortiment. Sagt die Frau, oh, wenn das Neue schon da ist, nehme ich das Neue. Das wurde für mich so zu einer Beispielgeschichte dafür, moving off the map. Aus einem Terrain hinauszuwandern, wo es ein paar Dinge gibt, die weiß einfach jeder. Was Ostern ist, was Karfreitag ist, was Weihnachten ist, was die Bibel ist, wer Jesus ist, das wissen die Menschen einfach. Ob sie jetzt sehr gläubig sind oder nicht. Und wir wandern auf ein Terrain, wo wir mehr und mehr Menschen begegnen, da ist das alles schlicht einfach gar nicht da. Das, ja. So, das ist off the map, aus der Karte hinaus. Es kann auch etwas anderes noch heißen, und das ist nicht so etwas Gutes, dass es eine Karte gibt, so was ist Gottes Plan und Wille und was ist das Gelände, auf dem er möchte, dass wir uns bewegen, und wir wandern da raus. Dann kommt es meistens nicht so gut. Das, ja. Es gibt noch eine dritte Art und Weise, das mit dem Off the Map zu verstehen, und das ist der eigentliche Predigt von heute Morgen, der Predigttext. Der steht in der Apostelgeschichte am Anfang, im ersten Kapitel, Apostelgeschichte 1, Vers 8, sehr bekannt. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Das ist in der Apostelgeschichte so etwas wie die Programmansage. Und merkt ihr's? Das ist ein Off-the-Map-Text. Das, ja, das heißt, Petrus und seine Leute, die haben jetzt etwas vor sich, aus ihrer bekannten Landkarte hinauszugehen. Und das ist die Programmansage an Pfingsten. Das ist die Programmansage für die Gemeinde. Es ist aus dem bekannten Terrain auf Neuland zu gehen. Und die ganze Apostelgeschichte ist eigentlich nur die Beschreibung davon, wie das geschieht. Und wie fast Kapitel für Kapitel die ersten Christen off the map neue Erfahrungen auf neuem Terrain gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ob das eine mutmachende Perspektive ist oder eine eher beängstigende. Es ist auf jeden Fall die Perspektive der Apostelgeschichte. So hat das ganze Projekt mit Gemeinde begonnen. Aber jetzt müssen wir an diesem kurzen Vers ein paar Dinge genauer anschauen, damit wir hier nicht falsche Dinge denken. Und das führt vielleicht zu ein paar Aha-Erlebnissen. Das Erste, was man sofort sagen muss, das ist in diesem Satz, den ich gelesen habe, kein Befehl. Manche, die auf der Karte sind und schon lange als Christen unterwegs, haben das vielleicht als Befehl abgespeichert, als eine Art Missionsbefehl, der uns sagt, so, macht euch auf, ich werfe euch jetzt raus, auf, aus der Karte raus, ja, kneift euch in den Hintern, los geht's. Das ist nicht die Sprache, die hier verwendet wird. Das, was hier beschrieben wird, in der Sprache, wie es beschrieben wird, ist eine Verheißung. Ja? Eine Verheißung, die sagt, ihr werdet Gottes Geist empfangen und in der Kraft des Geistes wird etwas geschehen, nämlich ihr werdet Zeugen werden. Das kann ich euch jetzt schon vorhersagen. Ihr werdet Zeugen werden. So, das möchte ich als erstes, dass wir das hören. Und ich muss es für mich hören, weil ich zögere immer und bin eher ängstlich, wenn es off the map geht. Und die Zusage zu hören, das ist so etwas wie Rückenwind. Es ist eine Zusage, dass wir, wenn wir Gottes Geist Raum geben, über Grenzen hinausgehen und Zeugen werden für Gott, für Jesus und von Jesus. Das ist das Erste. Das Zweite, das hier an diesem kurzen Satz, denke ich, ganz wichtig ist zu hören. Es heißt hier Zeugen werden. Ich weiß nicht, wie ihr das so normalerweise versteht. Ich habe das lange verstanden im Sinne von, und jetzt geh hin und sei ein Zeuge. Tu etwas, mach den Mund auf, bekenn Jesus. Das heißt, Zeuge sein kann man aktiv. Ich gehe hin und ich bezeuge bei Menschen, ja, wer Jesus ist, dass ich ihn kennengelernt habe und so weiter. Also ich werde ein Zeuge, der aktiv etwas bezeugt. Das ist eine Bedeutung, die das hat. Aber so wie der Satz geschrieben ist und wie nachher die Geschichten der Apostelgeschichte sind, hat das noch eine andere Seite. Das ist eine passive. Ihr werdet über die Grenzen hinausgehen nach Samaria, bis ans Ende der Welt schließlich, und ihr werdet Zeugen werden von etwas. Versteht ihr den Unterschied? Das, ja. Wenn einem das schaltet, dann bekommt unser ganzes Verständnis, was Mission ist, noch so eine ganz andere Dimension. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich versuche es mal zu schildern, vereinfacht. Ja. Ich habe manchmal so das Verständnis gehabt, bin auch so aufgewachsen, also wenn ich jetzt hier die Karte habe, ja, das heißt, ich bin auf der Karte. Das ist das bekannte Terrain, das ja bekannte Terrain von Gemeinde. Da kenne ich mich aus, da kenne ich die Leute. Ja, zu Hause, da sind die Dinge klar. Und da kommen wir zusammen. Und wenn wir da zusammen sind im Gottesdienst, wenn wir beten, wenn wir auf Gottes Wort hören, dann haben wir sozusagen unsere kleinen Lichter. Das hier ist jetzt eine Kerze. Ja. Und hier sind wir dann im Gottesdienst und da zünden wir unsere Kerzen an, lassen sie anzünden und dann heißt es, ja, und jetzt geht ihr hinaus off the map. Ja. Und das kleine Lichtlein in die dunkle Welt hinausbringen, weil da draußen, außerhalb, ist alles ganz finster. Das, ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch ein bisschen dieses Bild ist. Wenn das stimmt, was uns Lukas hier in der Apostelgeschichte schreibt, dann hat das alles noch so eine andere Seite. Nämlich dann heißt das ja, da draußen, wenn ihr in die Welt über die Karte hinausgeht, zu Menschen hingeht, dann ist Gott schon dort. Gottes Geist ist schon dort. Es ist nicht, dass wir bringen ihn jetzt, sondern Gott ist schon dort. Und das Ganze ist dann eine Frage von, ich gehe auf Entdeckungsreise und ich werde Zeuge von etwas, was dort geschieht. Versteht ihr? Das hat wie noch so eine andere Seite. Ich buchstabiere das immer noch. Aber als mir das begann klar zu werden, dann bekommen ganz, ganz viele Dinge, die wir eben so unter Mission verstehen und wir müssen und hingehen und dann bezeugen und ich habe den Mut nicht und werde ich dann und so, bekommen noch so wie eine andere Seite. Es ist eine Entdeckungsreise. Und man kann durch die Apostelgeschichte lesen, und man wird mit Erstaunen feststellen, dass das immer wieder geschieht. Und ich weiß wieder nicht, ob das eine gute Nachricht ist oder eine beängstigende. Aber die Leute in der Apostelgeschichte, die haben oft nicht geplant und gedacht, dass sie jetzt dahin gehen. Nehmen wir Kapitel 8, der Philippus. Der Philippus hat nicht gedacht, oh ja, Missionsauftrag, ich sollte jetzt mal an diese Straße gehen, wo jetzt dann dieser Kämmerer aus Afrika kommt. Weil wenn der vorbeikommt, dann wird er froh sein, wenn ihm jemand eine Bibelarbeit gibt. Sondern der hat überhaupt gar nicht sowas gedacht. Aber Gott hat schon mit diesem Kämmerer aus Afrika etwas gemacht. Ja, und er hat sozusagen durch seinen Geist den Philippus genommen und dahin gesetzt. Und der Mann hat schon Fragen gehabt. Und ja, er ist Zeuge von etwas geworden, was Gott schon gemacht hat. Und dann wurde er natürlich auch aktiv Zeuge, indem er erklärt hat. Oder denkt an Petrus mit Cornelius, Kapitel 9 und 10. Petrus hat nicht eines Tages gesagt, so, jetzt haben wir einen Bereich abgeschlossen, morgen brechen wir dann auf, ja, in die nächste Stadt oder zum Cornelius. Wir werden die Geschichte später genauer noch anschauen. Sondern Gott hat schon beim Cornelius Dinge in Bewegung gesetzt, bevor der Petrus überhaupt nur im Traum daran gedacht hat, dahin zu gehen. Oder nehmen wir den Paulus, als er in Kleinasien Gemeinden gegründet hat, Kapitel 16 und so, und dann eigentlich noch einmal in Kleinasien eine Runde drehen wollte, um die gegründeten Gemeinden zu pflegen, und ihm dann Gottes Geist gesagt hat, jetzt Europa, jetzt gehst du so rüber, ja, und er kommt dann dahin, bei dieser Lydia am Meer, und Gott hat schon etwas vorbereitet gehabt. Gottes Geist war dort, bevor der Paulus überhaupt daran gedacht hat, dahin zu gehen. Versteht ihr? Das gibt wie so eine andere Vorstellung von dem, was Sendung ist. Es ist nicht unser Job, einfach auf Befehl etwas zu tun, sondern wir werden wie eingeladen, in das hineingenommen zu werden, was Gott tut. Ich finde das enorm entlastend. Gottes Sendung, seine Mission, sein Geist, der unterwegs ist. Und wir können Zeugen werden von Dingen, die Gott tut. Und jetzt lasst uns für einen Moment diese Cornelius-Geschichte noch etwas genauer anschauen. Die ist in Kapitel 10. Man muss aber eigentlich, wenn man Kapitel 10 anschaut, mit dem letzten Vers von Kapitel 9 beginnen. Und im letzten Vers von Kapitel 9, da heißt es, und Petrus blieb in Joppe bei einem Gerber namens Simon. Also das Kapitel 9 schließt mit dem Gedanken von bleiben. Bleiben ist gerade nicht, was Kapitel 1, Vers 8 sagt. So, ja. Und Petrus, wenn man das liest, hat ziemlich großartige Dinge erlebt, was Gott getan hat, aber er war auf seinem bekannten Territorium. Mission unter den Juden damals, auf seinem geografischen Territorium, seinem kulturellen Territorium, das war seine Karte. Und es steht da überhaupt gar nichts hier, dass der Petrus gedacht hätte, so und jetzt auf der Map. Ja. Und währenddem also der Petrus in der Erzählung am Ende von Kapitel 9 bleiben, schwenkt die Kamera, Kapitel 10, zum Cornelius. Also das ist off the map, ja, bei den sogenannten Heiden, bei den Nichtjuden. Und dort kommuniziert Gott bereits mit einem Menschen, dem Cornelius, der nicht an Jesus glaubt, der noch nichts gehört hat davon. Ja, das heißt, Gott ist dem Petrus schon voraus. Und Gott ist schon am Werk mit dem Cornelius. Und es scheint auch durchaus möglich, dass Gott mit diesem Cornelius kommuniziert hat. Nämlich der hat etwas verstanden, der hat gesucht. Und der, also muss ich das einmal vorstellen. Gott, ich sag's mal so, Gott kommuniziert mit dem zu Missionierenden, schon bevor der Missionar überhaupt eine Ahnung davon hat. Das muss man sich mal wie überlegen. Könnte es sein, dass es da draußen in deinem Umfeld Cornelius gibt, mit denen ist Gott schon irgendwie am Werk. Wir haben noch keine Ahnung davon. Das, ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht oder eine beängstigende ist. Aber sie dreht wie die Dinge um. Gott ist am Werk. Und es kommt noch besser. Was sagt Gott diesem Cornelius? Er sagt ihm, geh jetzt und sende Leute nach Joppe zu diesem Petrus und lass den herkommen. Das muss man mal kurz wahrnehmen. Der zu Missionierende sendet Boten zum Missionar, dass der bitte mal kommen sollte. Das geschieht ja manchmal ganz unauffällig. Ein Mensch stellt eine Frage. Wir werden in ein Gespräch verwickelt. Und plötzlich merken wir, oh, jetzt kommt etwas, das ist nicht meine Initiative. Nicht ich habe morgen beschlossen, heute werde ich dann. Sondern Gott ist am Werk mit Menschen, weil Gottes Geist ist uns voraus. Und wir werden Zeugen von etwas. Es scheint, so wie die Geschichte hier erzählt wird, dass es für Gott fast noch schwieriger war, den Petrus zu bewegen, jetzt zu gehen, als den Cornelius zu bewegen, ihn kommen zu lassen. Denn als diese Boten unterwegs sind zum Petrus, muss Gott nun sehen, dass er den Petrus bereit macht, dann zu reagieren. Und ich denke, manche kennen die Geschichte, ich werde nicht die ganze lesen. Und da heißt es ja, Petrus am Morgen ging zu seiner Gebetszeit aufs Dach, flache Dächer in jener Kultur, und er hat sein Morgengebet gesprochen und er hat diese Vision gehabt, wie Gott ihm mit einem Tuch vom Himmel ein Menü serviert, das nicht das ist, was er normalerweise gegessen hat. Ja. Und wie es vom Himmel heißt, Petrus, iss. Und Petrus macht einen Ausspruch, und ich weiß nicht, ob der auch zu eurem Repertoire von Sprüchen gehört. Das haben wir noch nie getan. Das ist, was der Petrus sagt. Das kannst du von mir nicht erwarten. Das habe ich noch nie getan. Ich kenne den Satz bei mir. Das ist off the map, aus der Karte hinaus. Das haben wir noch nie getan. Und dann sagt die Stimme vom Himmel, wenn ich das für rein erkläre, kannst du es getrost essen. Du hast das vielleicht noch nie getan, aber jetzt wirst du es tun können. Weil ich sage, es ist okay, das kannst du tun. Und natürlich war das die innere Vorbereitung, jetzt mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen er vorher nie in Kontakt gekommen wäre. Weil in seiner Tradition jener Zeit mit den Heiden hat man nicht Kontakt. Und jetzt sollte er das haben. Und dann kommt eine Formulierung, die ist in der Apostelgeschichte immer wieder und ist herrlich. Da heißt es, und während dem Petrus noch. Ich weiß nicht, ob die euch schon mal aufgefallen ist. Die kommt immer wieder in der Apostelgeschichte. Das heißt, während dem Petrus noch nachdenkt, was das alles bedeuten könnte, klingelt schon unten an der Türe. Das heißt, Gott ist immer einen halben Schritt voraus. Und der Petrus checkt's. Und der Petrus macht sich auf den Weg und der Petrus kommt dahin und spricht mit dem Cornelius und der Cornelius erklärt ihm, dass er mit Gott bereits und er möchte mehr wissen. Und jetzt leuchtet dem Petrus etwas ein, dass er sagt, jetzt verstehe ich. Und er zitiert alttestamentliche Stellen, Gott hat kein Ansehen der Person. Er liebt alle Menschen, die ihn suchen. Jetzt beginnt er, seine Theologie beginnt sich zu verändern, weil er hat eine Erfahrung gemacht. Er ist Zeuge von etwas geworden. Und dann beginnt er zu erzählen. Und jetzt wird er aktiv Zeuge. Und er sagt, dieser Jesus von Nazareth, das ist der Messias und der ist für das Heil der ganzen. Jetzt ist er aktiv Zeuge. Und dann heißt es wieder, und während dem Petrus noch sprach, das ist noch nicht mal fertig mit der Predigt gewesen. Ich weiß nicht, das steht da nicht, hat er gedacht, es ist wie am Pfingsten, dass wenn er dann mit der Predigt fertig ist, werden die Leute fragen, was sollen wir tun? Und dann wird er sagen, kehrt um und tut Buße und lasst euch teilen. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber dahin ist er gar nicht gekommen. Das heißt, währenddem er noch sprach, ist der Heilige Geist auf die Leute gefallen und sie haben dieselbe Erfahrung gemacht, die Petrus selber gemacht hat an Pfingsten. Gott hat ihn sozusagen links und rechts überholt. Er war mit aktiv Zeuge sein noch gar nicht zu Ende. als Gott bereits Menschen bewegt hat und er wieder Zeuge von etwas wurde und die Menschen getauft hat und eine Gemeinde ist entstanden. Versteht ihr etwas von dieser Dynamik, dass Gott ist am Werk und Petrus wird Zeuge davon? Die Geschichte hat dann noch eine Nachgeschichte. Das ist Kapitel 11. Das könnt ihr alles in Ruhe dann mal nochmal lesen. Wenn Menschen solche Erfahrungen machen, auf der Map, über die Karte hinausgehen und merken und erleben, wie Gott mit Menschen unterwegs ist, auf eine Art und Weise, wie das vielleicht bislang nicht üblich war und nicht in den Rahmen der eigenen Tradition passt. Aber einfach Zeugen werden davon, Menschen sind angesprochen worden, Menschen haben Jesus kennengelernt. Es ist nicht alles genauso gelaufen, wie es bei uns normalerweise läuft, aber ich bin einfach Zeuge davon geworden, dass Menschen, ja, das haben manche vielleicht auch erlebt. Und dann nach Hause kommen und sagen, was sie erlebt haben. Dann gibt's meistens kritische Rückfragen. Das ist in Kapitel 11 auch so. Petrus kommt nach Hause, nach Jerusalem und erzählt, was geschehen ist. Und dann haben die Gemeindeleiter in Jerusalem gesagt, Petrus, das ist theologisch nicht ganz sauber gelaufen. Das geht so nicht. Und ihr müsst mal, es ist fast ein bisschen ironisch. Petrus erzählt die ganze Geschichte noch einmal. Und der ganze Ton der Geschichte in Kapitel 11 ist mehr oder weniger, also meine lieben Gemeindeleiter, wenn ihr ein Problem habt, ich meine, ich bin da hingekommen und ich bin auch nur Zeuge geworden von etwas und ich meine, die Menschen sind zum Glauben gekommen, die haben dieselben Erfahrungen gemacht, wie wir gemacht haben, da ist vielleicht nicht alles genau traditionell so gelaufen, wie es bei uns läuft, aber wir sind auch nur Zeugen geworden von etwas, was Gott getan ist. Wer hätte uns hindern können, sie zu taufen? Und das schließt hier alles so elegant mit einem ganz schönen Satz. Ich vermute, dass das jeweils ein bisschen länger geht. Nicht ganz konfliktfrei. Da heißt es in Kapitel 11, dann im Vers 18, als sie dies gehört hatten, beruhigten sie sich, priesen Gott und sprachen, nun hat Gott also auch den anderen Völkern die Umkehr zum Leben gewährt. Also jetzt ist Petrus noch einmal Zeuge geworden auf eine dritte Art und Weise. Er ist zu seiner Gemeinde zurückgekommen und hat erzählt, was Gott tut. Ich bin tief davon überzeugt, weil ich es in unserer Gemeinde oft erlebt habe, die Menschen, die sich bei Dingen wie im Alpha engagieren und mit Menschen unterwegs sind und miterleben, welche Fragen Menschen stellen und miterleben, wie Gottes Geist im Leben von Menschen wirkt, die werden was zu erzählen haben. Weil sie sind nicht nur aktiv Zeugen geworden, sondern sie sind passiv Zeugen geworden von etwas, was Gott tut. Und ich weiß auch, ich unterstelle das niemandem. Es wird immer Leute geben, die nachher sagen, ja, ist das alles theologisch wirklich lupenrein gelaufen? Das ist immer auch konfliktträchtig. Und wenn man die Apostelgeschichte weiterliest bis Kapitel 15, das hat währschafte Konflikte ausgelöst. Muss man jetzt von diesen Menschen, den Nichtjuden, erwarten, dass sie zuerst Juden werden, wenn sie Christen werden wollen? Ja? Und Paulus hat später vehement dafür gekämpft, ja, Galaterbrief, Römerbrief und so weiter. Heiden müssen keine Juden werden, wenn sie Christen werden wollen. Traditionell, in der Art und Weise. Müssen Menschen ETGler werden, traditionell, wenn sie Christen werden wollen? Zeugen werden von dem, was Gott tut. Ich möchte uns allen Mut machen, auf diesen Gottesgeist zu vertrauen, dass er uns auf der Map über die Karte unseres bisherigen Horizonts hinausführt. Es ist manchmal vielleicht verunsichernd und beängstigend. Und dann Zeugen zu werden davon, was Gott tut, und da, wo es nötig ist und wichtig ist, zu bezeugen, was wir mit ihm erlebt haben. Und dann einfach zu staunen, dass Gott noch Dinge tut, die wir uns vielleicht im Moment noch gar nicht vorstellen können. Das wünsche ich euch, wenn ihr mit Alpha unterwegs seid. Ich wünsche es mir für uns in Basel wieder, wenn wir mit Alpha unterwegs sind. Amen.